Welches war der historische und soziale Kontext, in dem die Reformationsbewegung möglich war?
Um ganz schlicht auf diese Frage zu antworten, der historische Kontext war dieser: Europa befand sich an einem Wendepunkt. Allein schon die Tatsache, dass eine Kaiserwahl bevorstand, hat die damaligen europäischen Mächte, und es war Frankreich und Spanien, in Bewegung gesetzt. Aber die Entscheidung für die Wahl des neuen Kaisers lag in Deutschland. Und zwar, die Wahl musste getätigt werden durch die damaligen Kurfürsten. Und es waren ja 7 Kurfürsten an der Zahl. Auf der anderen Seite ist ja die Zeit der großen geografischen Entdeckungen, hat einen großen Einfluss gehabt auf die Mentalität der damaligen Leute, besonders die Entdeckung des neuen Kontinents, aber auch allmählich die Feststellung, dass die Erde nicht mehr im Mittelpunkt des Universums steht. Dazu kam auch eine mediale Revolution, langsam die Entdeckung des Buchdrucks. Es kam auch eine neue Auffassung mit dem Humanismus und mit der Renaissance. Der Mensch, Maßstab aller Dinge, der Mensch wird wieder entdeckt. Das Verhältnis des Menschen zueinander, zum eigenen Körper, wenn wir nur denken an Albrecht Dürer und an viele andere, die den Menschen an sich wieder neu entdeckt, gezeichnet, gemalt haben, Leonardo da Vinci und so weiter. Und das alles hat den breiten Rahmen geschaffen für die kommende Reformationsbewegung. Auch innerhalb der katholischen Kirche gab es eine gewisse Unruhe, die hat ja bereits schon im 15. Jahrhundert begonnen, in der Zeit, als da die 2 Päpste waren und die Reformkonzilien danach. Es gab aber auch Ordensgemeinschaften, die eine Reform der Kirche forderten, vom Kaput, vom Haupt und Glieder. Und es soll nicht vergessen werden, dass es innerhalb der katholischen Kirche eine zweifache Art Frömmigkeit gab. Es gab einmal die offizielle Kirche und das, was die offizielle katholische Kirche lehrte und praktiziert wurde, aber auf der anderen Seite war eine verborgene Frömmigkeit, die sogenannte Devotio Moderna, also die moderne Gottesverehrung, die ging da meistens in die Mystik hinein und hat Formen angenommen, die so von der offiziellen Kirche nicht akzeptiert wurde. Auf der anderen Seite war ja die damalige römisch-katholische Kirche ein großer Konzern. Es war ein totalitäres System. Es war ein, ja, heute würde man sagen, es war eine sehr strenge Diktatur. Es hatte nur das zu gelten, was die katholische Kirche behauptete. Und die katholische Kirche war damals, das weiß man heute, historisch auch sehr pervertiert. Es gab da sehr viel Unruhe und Nepotismus und Simonie. Das hat zum Beispiel die Humanisten aufgefordert, mit einer ganz großen Kritik sich an die institutionelle Kirche zu wenden. Federführend war ja Erasmus von Rotterdam, der ja auch in Briefen, aber nicht nur in Briefen, sondern auch in anderen Schriften, sich sehr vehement gegen gewisse Praktiken der katholischen Kirche gewandt hat, sehr heftig. Er ist der Erste, der gesagt hat, nachdem er das Neue Testament übersetzt hat aus der Urschrift, dass die Praxis der Kirche nicht gleich ist oder sich nicht deckt mit der Botschaft des Neuen Testamentes. Er war ja ein Förderer, können wir heute sagen, eines religiösen Sozialismus. Also das Terrain war vorbereitet. Und auf dieses Terrain, das ist also der historische und der soziale Kontext. Zum sozialen Kontext muss noch gesagt werden, dass es eine pyramidenhafte Organisation gab. Die Gesellschaft war pyramidenhaft organisiert. Oben war ja der Kaiser als Vertreter Gottes. Es gab danach die Aristokratie mit allen, die dazu gehören. Und dann kam langsam die Bürgerschicht, die sich aus den Handwerkern auch zusammengesetzt hatte. Und die breite Masse waren die Bauern. Aber das 16. Jahrhundert beginnt mit einer großen Bauernunruhe. Die sind wegen ihren Verhältnissen und auch wegen der ungeklärten wirtschaftlichen Situation, die die Bauern hatten, denn es waren ja 2 Arten, Freie und die zu den Adligen gehörten, das war nicht geklärt, hat oft zu Unruhen geführt. Ich erinnere ja, dass auch in Siebenbürgen es hier einen Bauernaufstand gegeben hat. Und ganz Europa war am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts von diesen Umwälzungen betroffen. Die Bauern pochten auf ihr Recht. Es kam dann auch zum sogenannten Bauernkrieg im 16. Jahrhundert. Und in diesem Kontext ist diese Bewegung auch zu sehen. Also kurzum noch einmal, das Terrain war vorbereitet, der Hintergrund war irgendwie sozialhistorisch geschaffen, ehe dann Martin Luther auftrat und den nötigen Mut aufbrachte, sich auch gegen an dieses System dann zu wenden.
Martin Luther ist ja die Zentralgestalt der Reformationsbewegung. Welches waren die neuen Akzente, die er gebracht hat?
Ja, Martin Luther ist tatsächlich die Zentralfigur, aber er ist ja nicht der Einzige, aber er war, sagen wir mal, derjenige, der den fundamentalen Anstoß dieser Erneuerungsbewegung innerhalb des westeuropäischen Christentums gegeben hat. Martin Luther hat drei neue Akzente gesetzt. Das eine ist, dass er feststellen musste, dass das Heil des Menschen nicht kaufbar ist. Man kann mit religiösen Dingen nicht verhandeln. Das Heil des Menschen, die Religion, findet man nicht auf dem Markt. Es gibt keine Zertifikate dafür. Ich beziehe mich jetzt auf den damaligen weit verbreiteten Ablasshandel. Er hat feststellen müssen, dass es da sehr große ethische Fragen und ethische Schwierigkeiten gab, nachdem ja einmal, als er die Beichte noch abnahm, jemand zu ihm kam und ihm sagte, ja, also er hat im Alkohol seine eigene Frau getötet, aber er war bei dem Ablassprediger und hat sich den Ablasszettel gekauft und so ist eine Kapitalsünde, Mord war ja Kapitalsünde, eigentlich vergeben worden durch die Zahlung einer gewissen Summe. Er war sich dessen bewusst, dass das sehr große ethische Komplikationen haben wird und etwas war faul im Staate Dänemark, wie man sagt. Etwas war nicht in Ordnung. Und für ihn war das die eine Feststellung, Heil und Heilsfragen sind nicht verhandelbar, nicht austauschbar. Da müssen andere Akzente gefunden werden. Und er hat den anderen Akzent gefunden und gesagt, entscheidend für einen Christen ist seine Haltung, seine innere Haltung. Man kann nicht nur ein Scheinchrist sein, sondern wenn man ein Christ ist, dann muss man zwei Dinge miteinander verbinden, nämlich die Tat und das Wort. Also ein Mensch, der aufgrund der Lehre, die er dann entwickelt hat, rechtfertigt ist, gerecht gesprochen wird vor Gott, also wieder akzeptiert worden ist von Gott durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, muss auch ein paar Konsequenzen haben. Das muss deutlich werden, das muss gesehen werden, dass er eben Christ ist. Dass er nicht nur mit dem Wort Christ ist, sondern auch mit der Tat. Und das hat ihn dazu mobilisiert, dass er gesagt hat, Kirche muss sich auch sozial implizieren. Das war der dritte Akzent, den er gesetzt hat. Kirche muss sich sozial implizieren und er hat dadurch einen großen, ganz großen Bereich abdecken wollen. Er hat nämlich mit der Bildung angefangen, indem er aufgefordert hat, die Ratsherren durch die berühmte Schrift an die Ratsherren der deutschen Nation, unbedingt hat er gefordert, dass da Schulen eingerichtet werden sollen, sowohl für Mädchen als auch für Jungen, das war ein Novum, dass die Mädchen in den Unterricht gehen durften. Die Frau im Mittelalter war ja praktisch durch den Stand definiert und durch ihren Mann. Also eine Äbtissin oder Nonnen, die hatten Zugang zur Bildung im Kloster. Außerhalb des Klosters gab es diese Möglichkeit nicht. Er fordert also, auch die Mädchen haben das gleiche Recht, sich ausbilden zu lassen und er setzt sich sogar ein für die Gründung von Kindergärten. Das war das eine, die Bildung. Zur Bildung gehört natürlich noch viel mehr. Es gehört auch die Gründung der Universitäten, die dann kommen, die junge Universität Wittenberg, die damals entstand und viele andere Universitäten, die entstanden sind. Auf der anderen Seite ist da noch die Diakonie. Er hat nämlich gesagt, anstelle der Truhe, wo man für den Ablass sammelt, soll man diese Truhen ersetzen und man soll Almosen sammeln für die Betroffenen in der Gesellschaft. Das sind nämlich Betroffene in der Gesellschaft. Mit dem Hinweis, bevor man zur Kirche geht, zum Gottesdienst geht oder zur Messe, er sagte ja noch zur Messe geht, muss man sehen nach rechts und nach links und dann sieht man die Betroffenen, die Benachteiligten und denen muss man helfen. Und infolgedessen muss man Institutionen schaffen, damit man diesen hilft. Er hat einen anderen großen Wert gelegt, auch auf Kunst und auf Architektur in seinem Gefolge und in seinem Denken. Hat sich ja sowohl in der Malerei, in der bildenden Kunst sich manches geändert, aber auch in der Musik. Er war ein großer Förderer der Musik. Die Kirchenmusik wird von jetzt an eine große Rolle spielen. Die Kirchenmusik wird jetzt von den Spezialisten, sagen wir mal so, verlagert in die Verantwortung der Gemeinde und daher spielt ja auch die Orgel eine bedeutende Rolle in der evangelischen Frömmigkeit und die Chöre und in dem Folge alles, was danach noch erschienen ist. Also da sind aus meiner Sicht ganz kurz einige der neuen Akzente, die Luther ganz kurz gefunden hat.
Die Reformation in Siebenbürgen hat sich zwischen 1542 und 1550 durchgesetzt. Und das heißt immer, die Siebenbürger Sachsen sind geschlossen zum evangelisch-lutherischen Glauben übergetreten. Was bedeutet das?
Also so geschlossen sind die Siebenbürger Sachsen nicht zum evangelischen Glauben übergetreten. Das 16. Jahrhundert ist maßgeblich für die historische Entwicklung der Siebenbürger Sachsen. Das 16. Jahrhundert war nicht ein ruhiges Jahrhundert. Das 16. Jahrhundert ist vor allem geprägt worden von einem heftigen Bürgerkrieg. Es war eine Zeit des Schreckens, wie der Historiker und Bischof Georg Daniel Teutsch gesagt hat, nämlich die beiden Großmächte sind aneinander geraten über diese Region, nämlich die Habsburger, die nach wie vor immer wieder den Anspruch erhoben haben. Und da ist Zentralfigur Ferdinand I. von Habsburg, aber auf der anderen Seite die Osmanen. Die Osmanen drängen ja immer wieder vor in diese Gebiete. Wir wissen, sie nehmen ja die Moldau ein, dann nehmen sie die Muntenien ein und drängen dann immer wieder nach Ungarn vor. Es war ein Ziel des damaligen Osmanischen Reiches, Ungarn zu erobern. Das große Osmanische Imperium wollte möglichst tief nach Westeuropa hineindringen, damit es sich mit Spanien vereint. Also das waren die Visionen der damaligen großen Sultane, unter anderem auch der berühmte Süleyman I., der Prächtige. Das war so sein Ziel. Also Siebenbürgen im 16. Jahrhundert ist einerseits geprägt von diesen ewigen Kämpfen und diese Kämpfe gehen ja bis tief ins 16. Jahrhundert hinein. Mal drängen die Habsburger vor, dann werden sie wieder zurückgestoßen, dann sind auch innerhalb Siebenbürgen bricht ein Bürgerkrieg aus, besonders nachdem die Türken dann Ungarn einnehmen. Ungarn zerteilt sich dann in verschiedene Teile und schließlich in der Mitte des 16. Jahrhunderts kommt es zu einem politischen Konstrukt. Siebenbürgen wird ein selbstständiges Fürstentum, gehört aber dem Osmanischen Reich, muss Tribut bezahlen. Und nun ist die hypothetische Frage da oder die virtuelle Frage im Raum, wäre die Türkenbedrohung nicht da gewesen, wäre auch dieser politische Wirrwarr, dieser politische Kampf nicht da gewesen, wie hätte sich wohl die Reformation entwickelt? Also diese politische Situation war förderlich für die reformatorische Bewegung, weil sowohl die Habsburger Ferdinand, übrigens der Bruder von Karl V., der maßgebende Kaiser damals in Westeuropa, und auch die Türken haben sich in die Religionssache nicht eingemischt. Ganz im Gegenteil, die Türken sympathisierten sogar mit der reformatorischen Bewegung. Warum? Weil besonders nach dem Bildersturm haben sie dann gemerkt, aha, das sind ja Christen, die keine Bilder haben und das nähert sich ja irgendwie dem Islam. Aufgrund dieses gesamten Geschehens entwickelt sich die Reformation. Die Reformation bei den Siebenbürger Sachsen hat auch für Unruhe gesorgt. Es gab nämlich da Spannungen, allzumal zwischen dem Wurzelland und Hermannstadt. Hermannstadt war etwas langsamer, etwas vorsichtiger, akzeptierte nicht immer ganz schnell, was vom Wurzelland kam. Das hat aber auch historische Gründe. Warum? Die Wurzelländer waren ja Habsburg-Anhänger. Auch Johannes Sonterus war ja Habsburg-Anhänger, Ferdinand-Anhänger. Während die Hermannstädter und das Hermannstädter Kapitel durch die Umwälzungen sich sehr schnell auch auf die Seite des siebenbürgischen Voivoden geschlagen haben. Aber es gab doch politische Hintergründe. Und das hat dann dazu geführt, dass die Hermannstädter etwas reservierter waren und einmal Informationen einholten. Wer ist dieser Honterus? Was sagt denn dieser Honterus, als das Reformationsbüchlein erschien? Ist das richtig? Warum? Man darf nicht vergessen, Johannes Honterus war kein Theologe. Johannes Honterus war Humanist. Ausgebildet vor allem in Basel, stand unter dem Schweizer Einfluss. Und das hat die Hermannstädter ein bisschen beunruhigt. Wer ist dieser Honterus? Was schreibt er? Ist das richtig? Da schickt man ja praktisch seine Schrift nach Wittenberg. Und nach einer gewissen Zeit kommt ja dann die Antwort der Reformatoren, Luther höchstpersönlich, aber dann auch später auch Melanchthon, ja, das ist in Ordnung. Und so beginnt erst der Prozess. Deswegen hat er auch so lange gedauert. Aber auf der anderen Seite ist noch eine gewisse Unruhe zu beobachten, auch im Wurzelland. Dort gibt es nämlich einen Wechsel in Kronstadt. Der Stadtpfarrer Jeremias Jekel, heißt es, hat eine radikale Reformation gewollt. Die hat Honterus nicht gewollt. Honterus wollte keine radikale Trennung von der katholischen Kirche. Dann musste der Jeremias Jäckel weichen. Er ist ja dann als Pfarrer nach Tartlau gegangen. Und dann wurde Honterus zum Stadtpfarrer gewählt von der Hundermannschaft in Kronstadt. Das war ein Prozess, der sich dann über Jahre vollzogen hat, von der Mitte der 30er Jahre bis, sagen wir mal so, Anfang der 50er Jahre. Also so diese ideale Vorstellung, dass ich jetzt im Bürger so geschlossen und in corpore, ist zwar schön, aber es hat sich historisch so nicht abgespielt, weil es gab auch in vielen Gemeinden noch Reminiszenzen, Leute, die es etwas, wie man auf Sächsisch sagt, ein wenig hemmlicher hatten. Ich erinnere an den katholischen Turm in Birtelm, wo nach wie vor es gab Leute, die sich zum katholischen Glauben bekannt haben. Oder die Kapelle in Honigberg in der Kirchenburg mit den berühmten Fresken aus dem 13. Jahrhundert, wo sich auch solche Gruppen einfanden. Aber durch die Entscheidung der Politik, hier musste auch die Politik Ordnung machen, die Nationsuniversität, kam es dann schließlich zu einem einheitlichen Durchbruch der Reformation bei den Siebenbürger Sachsen.
In Siebenbürgen haben sich verschiedene Formen durchgesetzt. Welche sind diese?
Also zunächst einmal waren die Siebenbürger einheitlich zum Luthertum übergetreten. Was bedeutet einheitlich? Das heißt, sowohl die Siebenbürger Sachsen als auch die Ungarn, mit Ausnahme der Segler, sind einheitlich zum Luthertum übergetreten. Die Segler hatten eine ganz andere Rolle. Sie waren auch etwas weit entfernt von dem eigentlichen Geschehen und sind katholisch geblieben und konnten auch sehr schwer zum reformatorischen Glauben überführt werden. Allerdings treten dann gewisse Zentralfiguren auf. Und eine gewisse Zentralfigur, die eine bedeutende Rolle gespielt hat, war der ehemalige Siebenbürger Sachsen und spätere Ungare Franz Davidis, der eine zentrale Rolle gespielt hat, besonders was die Entwicklung der Konfession bei den Ungarn spielt. Er war ja zunächst einmal lutherischer Bischof und gleichzeitig mit dieser reformatorischen Entwicklung, wie das auch in Deutschland geschehen ist, entstehen dann die verschiedenen theologischen Unterschiede. Die theologischen Unterschiede sind hauptsächlich auf das Heilige Abendmahl zurückzuführen. Da gab es unterschiedliche Akzente, weil da verschiedene Einflüsse waren. Zum Beispiel die Ungarn sind nach einer gewissen Zeit, ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, sehr stark von den Schweizern beeinflusst worden. Heinrich Bullinger und vor allem Jean Calvin sind diejenigen, die einen großen Einfluss hatten. Und das hat eine Korrektur in ihrem Denken geführt. Und zwar haben die dann gesagt, das Heilige Abendmahl ist eine zeichenhafte Handlung. Es ist nicht wahres Blut und wahrer Leib Jesu Christi, sondern es sind nur Symbolhandlungen und setzen sich dann deutlich ab von dem Luthertum. Die Siebenbürger Sachsen haben inzwischen das Augsburger Bekenntnis angenommen und konnten also nicht mehr weichen. Die Ungarn allerdings kommen jetzt zusätzlich zu dem Luthertum mit einer anderen Art von Frömmigkeit auf, und zwar die reformierte Konfession. Dieser Franz Davidis, der eine Schlüsselfigur spielt, der sowohl lutherischer Bischof war und dann reformierter Bischof geworden ist, hat aber noch eine weitere Rolle gespielt. Er ist nämlich beeinflusst worden von einem Leibarzt des damaligen siebenbürgischen Fürsten Bathory. Und dieser Leibarzt, das war der sogenannte Georg Bandrata, und der war von Polen aus beeinflusst worden von Fausto Socinus. Und der vertrat die unitarische Lehre, also antitrinitarisch. Und es ging so weit, dass gesagt wurde, Jesus Christus war ein wahrer Mensch. Er sei nicht göttlichen Ursprungs, aber ein Vorbild und so weiter. Und unter diesem Einfluss, unter diesem fürstlichen Einfluss, hat dieser Franz Davidis ist dann noch einen weiteren Schritt gegangen und hat dann die unitarische Konfession gebildet, sodass die Ungarn vierfach auftreten, lutherisch, reformiert, unitarisch und römisch-katholisch. Die Siebenbürger Sachsen bleiben durch das Augsburger Bekenntnis, sind gebunden, weichen nicht, obwohl es auch innerhalb der Siebenbürger Sachsen gewisse Einflüsse gab. Auch da gab es welche, die sympathisierten mit den Reformierten, mit dem reformierten Glauben und mit den Unitariern. Aber schließlich in diesem Kontext sei noch zu erwähnen, das Jahr 1568, mitten in einem Europa der großen religiösen Herausforderungen und auch der Kriege, der Schmaschkaldische Krieg läuft und so weiter, wird in Siebenbürgen erstmals auf europäischem Boden ein Toleranzedikt ausgesprochen. Es handelt sich um das Toleranzedikt aus dem Jahr 1568 das Edikt von Torenburg, Turdan, wo erstmals vier Religionsgemeinschaften als gleichwertig betrachtet werden, nämlich die lutherische, die katholische, die reformierte und die unitarische. Das waren damals die organisierten Religionsgemeinschaften. Die Orthodoxen waren damals noch nicht erfasst, also kirchenrechtlich erfasst, und daher galten sie nur als rezipiert. Aber das Torenburger Edikt war maßgebend. Diese Konfessionen sind von jetzt an gleich und alle siebenbürgischen Fürsten und politischen Herrscher mussten Religions- und Gewissensfreiheit garantieren.
Vor welchen Provokationen steht die evangelische Kirche in Rumänien heute?
Ja, die Herausforderungen der evangelischen Kirche sind in Rumänien, denke ich, sind schon groß. Das eine ist der dauernde Verlust ihrer Gemeindeglieder beziehungsweise die demografische Situation der Gemeindeglieder. Die Auswanderung hat ja aufgehört, aber trotz alledem muss man feststellen, dass sich durch die demografische Entwicklung viele Gemeinden sich nicht hoffnungsvoll entwickeln. So manche Gemeinden haben sehr veralterte, aber engagierte Gemeindeglieder. Aber das ist eine der bedeutendsten Herausforderungen. Eine weitere Herausforderung ist der Umgang mit dem kulturellen Erbe. Die Kirche ist nicht mehr so groß, die Gemeinden sind sehr schwach, aber der Erhalt des kulturellen Erbes ist ja immens. Es handelt sich hier nicht nur um die Kirche, um die Kirchenburgen, sondern alles, was dazu gehört, an Altären und Glocken und die Paramente und außerdem die Schulgebäude, die Pfarrhäuser und alles, was dazu gehört, die gesamte Anlage, das übersteigt oft die Möglichkeiten der evangelischen Kirche, sie zu erhalten. Und sie sucht deswegen nach Wegen, nach Partnerschaften, nach Kooperationen, vor allem auch mit den Lokalbehörden, zur Rettung vor allem der Kirchenburgen, weil diese Kirchenburgen sind nicht nur Eigentum der evangelischen Kirche, sie sind nationales Patrimonium und daher müssen auch die Lokalbehörden und auch die Staatsbehörden in Pflicht genommen werden, sich dafür einzusetzen, nachdem diese ja genutzt und besucht werden von vielen Touristen. Eine weitere Herausforderung für die evangelische Kirche liegt darin, dass sie mehr in die Öffentlichkeit wirken muss, dass sie sich mehr öffnen muss. Und das ist immer nicht möglich und leicht verständlich. Warum? Weil die evangelische Kirche eine atypische Frömmigkeit und Mentalität entwickelt, die nicht immer so leicht verstanden wird und gleich verstanden wird in der breiten Öffentlichkeit. Das evangelische Verständnis ist ein eher freiheitlicheres, ein eher demokratisches Verständnis und das wird manchmal im Umfeld nicht so leicht zu verstehen. Dazu kommt auch noch, dass die breite Öffentlichkeit keine Ahnung hat, was evangelische Kirche ist und evangelische Konfession bedeutet. Es gab eine Umfrage, eine soziologische Umfrage, die ein Gemeindeglied aus der Bukarester Gemeinde gemacht hat, jetzt auch Mitglied des Presbyteriums. Und da wurde gefragt, unter anderem, ob man weiß, wer die Siebenbürger Sachsen sind. Und 12% haben geantwortet, dass sie wissen, wer die Siebenbürger Sachsen sind. Aber nachdem gefragt wurde nach der konfessionellen Zugehörigkeit, haben 91% nicht gewusst, zu welcher Konfession sie gehören. Einige haben gesagt, sie seien katholisch, die Siebenbürger Sachsen. Einige haben auch gesagt, sie seien orthodox. Aber dass sie mit der Reformation zusammenhängen, das haben, soviel ich mich erinnern kann, nur 2 oder 3% gewusst. Und das ist Mangelware. Nachdem es zur Vereinigung gekommen ist zwischen Siebenbürgen und dem Königreich Rumänien vor 100 Jahren, einige Jahre danach hat ja der große Historiker Nicolae Iorga ein Buch geschrieben, Wer sind die Siebenbürger Sachsen und was wollen sie hier? Und ich denke, das ist eine Herausforderung auch für unsere Kirche. So eine Vorstellung müsste man eigentlich auch machen, damit man heute zu Beginn des dritten Jahrtausends weiß, ja, wer ist denn diese Kirche und wer gehört dazu und was wollen diese eigentlich? Also Herausforderungen gibt es jede Menge.